Heute bin ich gespannt, was nachher draußen nach dem Gottesdienst vor der Tür geredet wird. Paulus redet Klartext und bringt manches auf den Punkt. Es geht um dich und um deinen Glauben, es geht um uns als Gemeinde, es geht um Erwählung und es geht um deinen Stolz. 1. Korinther 1. Seht euch doch in euren eigenen Reihen um. Was für Leute hat Gott sich da ausgesucht, als er sie berufen hat? Es sind nicht viele Kluge, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott auserwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist, das hat Gott erwählt. Also gerade das, was bei den Menschen nichts zählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas zählt. Kein Mensch soll vor Gott stolz sein und sich rühmen. Gott allein habt es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er ist für uns die Weisheit, die von Gott kommt. Er bringt uns Gerechtigkeit. Er ist unsere Heiligung. Er ist unsere Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was geschrieben steht, Jeremia: Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Wie ist es bei uns in der Gemeinde? Als 2017 Statistiken der Kirche veröffentlicht wurden, titelte die Zeit: Kirchen in Deutschland verlieren Hunderttausende Mitglieder. Wir werden weniger. Der englische Biologe und Atheist Richard Dawkins veröffentlichte vor Jahren schon ein Buch mit dem Titel Gotteswahn. Und der Tenor: Eine Welt ohne Glauben hätte weniger Gewalt, wäre insgesamt besser und lebenswerter. In Internetforen wird geschimpft, was das Zeug hält über die Kirche und über diese komischen Leute, die glauben. Fakt ist, es geht nicht nur gegen die Institution Kirche, es geht gegen den Inhalt. Und die Kritik am christlichen Glauben, die hat auch schon lange unser Dorf erreicht. Man nennt das dann Säkularisierung. Wenn man den Bibeltext von heute und wenn man unsere Situation vergleicht, könnte man auf die Idee kommen, wir kommen wieder zurück in die Situation von Korinth. Dort in Korinth war es auch üblich, über die Kirche, über die Christen, über die Gemeinde zu lästern. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass die Gemeinde in Korinth nicht mehr als 50 Mitglieder hatten. Und das in einer Stadt, die vermutlich so groß war wie Ludwigsburg heute. Kleiner, mickriger Haufen. Und bestimmt ist diese Bedeutungslosigkeit nicht spurlos an der Gemeinde vorbeigegangen. Die haben sich gedacht: Mensch, wir kennen Gottes Heilsplan. Wir wissen, was Gott vorhat, wie er eingegriffen hat, wie er selber Mensch wurde. Und keinen juckt's. Besonders nicht die Reichen. Die rümpfen am meisten die Nase. Stattdessen, wer sitzt in unseren Bankreihen? Arbeiter, Sklaven, Tagelöhner, zwielichtige Gestalten aus dem Rotlichtmilieu, Kriminelle. Ja, wir haben auch ein paar Reiche und Angesehene. Aber bestimmt ist denen ziemlich peinlich, wenn sie auf ihre Gemeinde angesprochen werden. Korinth, wie sieht's heute bei uns in der Gemeinde aus? Wer sitzt bei uns herum? Ich sehe schon, ich bin gespannt, was ich jetzt zu euch sage. Früher war es so, die angesehenen Familien, die hatten in städtischen Kirchen eigene Logen. In Norddeutschland kann man es heute noch sehen, da gibt es Kirchen, da sind an den Bankreihen Schilder mit Namen drauf. Da hatte jede angesehene Familie ihre Bank. Und je angesehener, desto weiter vorne. Wer was war, Promis, Politiker, reiche Unternehmer und so weiter, die gingen auch bewusst in die Kirche. Und heute ist nicht nur mein Eindruck, manche schämen sich, wenn sie zugeben müssen, ja, ich gehe in die Kirche. Man kann schon den Eindruck haben, je mehr angesehen einer ist, desto mehr muss er sich überlegen, sich zu outen, ich gehöre zur Kirche, ich gehe Gottesdienst. Das Image könnte ja Schaden nehmen. Ich habe von einer Kirchengemeinde gehört, die musste ihre Kirche renovieren und sie wendet sich an den größten Unternehmer im Dorf, bittet um eine Spende. Sie bekommen eine Antwort, so ähnlich. Wir können es uns nicht leisten, mit der Kirche in Verbindung gebracht zu werden. Das würde unserem Ansehen bei unseren Kunden schaden. Dieser Ort ist nicht weit weg von Kirchberg. Ich glaube, es ist was dran, wenn es heißt, die Kirche, wir haben das Stadium des Angesehenseins hinter uns. Wir entwickeln uns immer mehr in Richtung wieder Situation Korinth. Es ist die Frage, wie gehen wir mit um? Wie gehst du mit um? Du gehörst zum Grüble, das nicht für ganz normal gehalten wird, belächelt wird, nicht ernst genommen wird. Wie gehst du um mit einer Außenseiterrolle? Paulus zu den Korinthern, kluge, weise bei euch, Fehlanzeige. Mächtige, finanzstarke, welche die Einfluss haben, Fehlanzeige. Angesehene, solche von guter Abstammung, nobler Herkunft, Fehlanzeige. Kaum einer, der man groß herzeigen könnte. Sklaven, Habenichtse, Gesochse aus der Gosse, alles in allem unscheinbare, einfache Menschen. Allein durch ihre Herkunft auf der Verliererseite der Gesellschaft. Ein Haufen Nichtse. Und dann, aber ausgerechnet die sucht Gott aus. Ausgerechnet die. Und Paulus geht so weit, dass er sagt, das hat bei Gott System. Das macht er ganz bewusst mit Absicht. Warum? Solche können es doch viel, viel mehr schätzen, wenn Gott gerade sie beruft. Gerade sie, die sonst nichts sind. Gerade die adelt er, dazugehören zu dürfen. Für Paulus steht fest, Christsein kann nur funktionieren, wenn wir uns alles von Jesus schenken lassen und uns nichts auf uns einbilden, auf unsere Leistung. Und wer da weniger Grund hat, sich was einzubilden, dem fällt es viel leichter, diese Grundwahrheit des Glaubens anzunehmen, zu verstehen. Wenn wir schwach sind, wenn wir meinen, oh Mann, mir stehen ganze Leute, Gesellschaft, unser Einfluss wird immer weniger und so weiter. Wenn wir unattraktiv scheinen, dann bitte Blick wenden auf Jesus. So unscheinbar wie der war, so auch seine Gemeinde. So wenig wie Jesus ein glanzvolles, heroisches Bild abgab, so wenig entspricht die soziale Zusammensetzung der Gemeinde dem Bild einer respektablen Gemeinschaft. Jesus von Geburt aus, also, naja, einfache Handwerkereltern, von wegen Ansehen. Jesus wurde nicht in Rom, Jerusalem, irgendeiner Hauptstadt geboren, im kleinen Kaff Bethlehem, was keiner kaum kannte, bringt ihm keinen Ruhm ein. Jesus residierte nicht in einem Palast, Stall und Krippe, wie erbärmlich. Und wenn wir Jesaja 53 ernst nehmen, hat er auch körperlich nichts hergemacht. Und es gilt, wie der Herr, so's geschah. An den Korinthern kann man ablesen, was Gott wichtig ist und was nicht. Und wie wenig Gott drauf gibt, Weisheit macht Ansehen. Und diese Unscheinbarkeit seiner Gemeinde hat ein Ziel. Paulus formuliert ganz bewusst, das Einfältige vor der Welt hat Gott erwählt, auf das er die Weisen beschäme. Das Kraftlose vor der Welt hat Gott erwählt, auf das er das Starke beschäme. Das Niedrige vor der Welt hat Gott erwählt, auf das er beschäme, was etwas ist. Und dann, um in Vers 29 zu sagen, niemand soll sich vor Gott rühmen. Darauf läuft's hinaus. Mich hat das erinnert an Jesu Vergleich, eher passt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher etwas, der was darstellt, ins Himmelreich kommt. Kannst du dem zustimmen? Es liegt nicht an dir, dass du glaubst. Es liegt woran? Die einzige Möglichkeit, es liegt an Gott, an seinem Wollen. Er knüpft nichts an bei Menschen. Es bedarf keiner Voraussetzung von Seiten des Menschen. Entscheidend ist, Gott will dich. Völlig wurscht, wie angesehen, wie reich, wie sonst was du bist. Völlig egal, wie arm du bist. Gott, er allein. Gott tickt anders. Er erwählt. Völlig voraussetzungslos. Darum, jedes Rühmen und Prahlen und Stolzsein auf etwas Eigenes kannst du vergessen. Rühme, dass Gott dich dabei haben will. Und das ist Grund zur Freude. Gott will dich. Das ist wie am Anfang bei der Schöpfung. Er erschafft aus dem Nichts. Das ist wie am Ende. Gott wird aus dem Nichts Tote auferwecken. Und jetzt ruft er aus dem Nichts Leute zu sich. Beschenkt sie einfach so. Nichts qualifiziert dich dazu. Gott schenkt einfach so. Was für eine Ehre, was für eine Würde, was für eine Adelung, dass Gott dich haben will. Super. Ausgerechnet dich. Und dann will Paulus das jetzt nochmal so ganz kurz zusammenfassen. 4 Dinge zählt er auf. Was haben wir denn, wenn wir an Jesus glauben? Das erste, jetzt haben wir tatsächlich Weisheit. Die Weisheit in der Welt ist aber was ganz anderes wie das, was Weisheit bei Gott ist. Weisheit bei Gott heißt, nachzuvollziehen, was denkt Gott? Wie sieht er die Dinge? Was ist Gott wichtig? Ich glaube, da können wir zuerst an Gottes Heilsplan denken. Wie er sich das vorstellt. Sündenfall, Jesus, Gott selber kommt bis zur Vollendung. Seinem Plan nachzudenken, das ist Weisheit. Und zu erkennen, welchen Platz habe ich in diesem Plan? Wie gehöre ich dazu? Wie will Gott mich gebrauchen? Wenn ich so weiser bei Gott bin und sagen kann, Mann, er will mich, dann ist mein ganzes Leben in seiner Hand. Gottes Weisheit statt Menschenweisheit. Typisch Mensch ist, dass man denkt, wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Wie hole ich das Beste für mich raus? Typisch Gott, typisch Christ ist, wie diene ich meinem Gott? Wie diene ich meinem Gott am besten? Wie diene ich meinem Nächsten am besten? Was haben wir noch? Wir haben Gerechtigkeit. Typisch Mensch, Gerechtigkeit ist, ich schaffe dafür, dass ich gerecht bin. Bei Gott gilt, gerecht ist, wenn Gott mich gerecht spricht. Egal, was ich tue. Ich bin gerecht vor Gott, weil er mich gerecht macht. Und da tue ich nichts dazu. Das ist geschenkt. Das dritte, Heiligung. Das ist ein altes Wort. Dieses Wort besagt im Prinzip nur wachsen im Glauben. Und wachsen im Glauben heißt Jesus ähnlicher werden. Heiligung wird oftmals falsch verstanden als meine Antwort auf Gottes Rechtfertigung, dass er mich gerecht macht. Im Sinne von Zinzendorf, das tat ich für dich, was tust du jetzt für mich? Wie wenn ich als Christ irgendwas allein tun müsste ohne Gott. Da gilt's auch. Glaubenswachstum, Jesus ähnlicher werden, das macht Jesus in mir. Das brauche ich nicht krampfhaft aus mir heraus zu produzieren. Natürlich bin ich beteiligt. Natürlich lebe ich als Christ. Wäre komisch, wenn nicht. Aber wenn ich es aus mir raus mache, kommt da nicht viel bei raus. Ich darf mich Jesus hingeben, darf gespannt sein, wie er mich verändert. Und das macht er durch seinen Heiligen Geist. Und auch das vierte, Erlösung. Das habe ich jetzt mal gedeutet. Die Kehrseite von Heiligung ist, also ich will ein heiliges Leben führen, aber dazu gehört es auch, dass ich Sünde sein lasse. Mein Kampf gegen Sünde kann ich auch nicht aus eigener Kraft gewinnen. Ich werde immer wieder Falsches machen. Wer Sünde aus eigener Kraft bekämpfen will, der gleicht Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft. Da kommt nichts mehr raus. Die Sünde wird immer stärker sein als ich. Und ich werde doch wieder schwach werden und doch wieder das Falsche machen. Die Lösung heißt, von ihm zu erwarten, dass Gott mich beschenkt. Und dann kann ich dauerhaft gegen Sünde angehen. Vorbild dafür ist der David. Wie ist David in Kampf gezogen? Nicht mit der schweren Rüstung, sondern im Namen des lebendigen Gottes. Und dann hat er gesiegt. Gegen alle Erwartungen. Christsein zeichnet sich aus, ich erwarte alles von diesem Jesus. Und was er aus mir macht, das ist Christsein. Jetzt komme ich zurück auf uns als Gemeinde. Vielleicht kommen wir uns manchmal vor wie so arme Würstler, ein kleiner Haufen, nicht ernst genommen, unser Einfluss wird immer weniger. Vielleicht werden wir im Laufe der Zeit ähnlich der Gemeinde in Korinth. Wer weiß, aber wir dürfen sagen, völlig egal. Paulus möchte uns dazu ermutigen, alles von Jesus zu erwarten. Und wenn wir das tun, wenn wir es Jesus anbefehlen, dann werden wir Gott erleben, wie er Großes tut. Aber wieder nicht nach unseren Maßstäben, sondern nach seinen Maßstäben. Dieser Gott beruft Menschen, schenkt ihnen Glauben. Er baut seine Gemeinde. Er. Paulus will unseren Blick zurechtrücken. Guck nicht aufs Defizit, sondern guck auf Jesus mit seiner Fülle, die er hat. Darum haben wir Grund, fröhlich zu sein. Gott zu loben, Gott zu rühmen. Ihn anbeten, uns über ihn zu freuen. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Ich bin gespannt, was wir nachher gleich draußen reden. Amen.